I say that.
Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet.
And I say that. You are fake news.
3, 2, 1, 0, 0, 0.
To tension.
Damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen sowie eiskalten Folge von True Tension. Auch heute ist mir ein inneres Blumenpflücken, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht bist du ja auch gerade zum ersten Mal mit dabei, auf YouTube, Spotify, Podimo oder von wo auch immer. Falls dem so ist, kann ich nur sagen, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Mein Name ist Max und dieser True Crime Podcast beinhaltet in der Regel 3 verschiedene Fallkategorien. Dramatische Fälle, die durchaus den ein oder anderen, ja fast schon amüsanten Aspekt beinhalten. Dann dramatische Fälle mit einem Chef, ganz klar der Favorit von vielen. Und dann gibt es noch dramatische Fälle, die einfach nur dramatisch sind. Und um genau solch einen Fall geht es heute auch. Ohne übertreiben zu wollen, ist es wirklich einer der grausamsten und skrupellosesten Fälle, von denen ich euch bis jetzt erzählt habe. Und ich war während der Recherche zum Fall einfach nur noch sprachlos. Und nachdem das mit dem Sprechen jetzt wieder geht, würde ich sagen, überzeugt euch einfach selbst. Doch bevor wir starten, würde ich vorschlagen, eine gemütliche Sitzposition einzunehmen, ein warmes Getränk bereitzustellen und vielleicht ein dickeres Jäckchen überzuziehen, denn heute geht es nach Alaska. Alaska ist zumindest flächenmäßig der größte Bundesstaat der Vereinigten Staaten und hat mit rund 733.000 Einwohnern die geringste Bevölkerungsdichte. Wahrscheinlich hat jeder von euch ein gewisses Bild vor Augen, wenn ihr an Alaska denkt. Die atemberaubende Landschaft, die unberührte Natur, die Bären, Elche, Bisons und Wölfe, die Vielfältigkeit sowie die Gegensätze. Das Doku, Insta, Postkarten Alaska, wie man das kennt. Ganz anders wiederum sieht es aus in Nome. Eine rund 3600 Einwohnerstadt, ein paar Grad unter dem nördlichen Polarkreis, eine Stadt, die zu Zeiten des Goldrausches extrem geboomt hat, wovon heute nicht mehr viel übrig geblieben ist. Geografisch gesehen ist man von Nome aus sogar viel näher an Russland als am Rest der Vereinigten Staaten. Wir begeben uns nun nach Nome in das Jahr 2003, wo wir auf Sonja Ivanov treffen. Sonja ist 19 Jahre alt und gehört den American Natives, also den amerikanischen Ureinwohnern an. Aufgewachsen ist sie in Unalakleet, einem winzigen Dorf 180 Kilometer südöstlich von Nome, in dem wirklich jeder jeden kennt. Für Sonja kein Ort mit großartigen Zukunftsaussichten und für Sonja außerdem auch immer viel zu kalt. Sie möchte studieren und eines Tages auf Hawaii leben, doch um sich diesen Traum zu erfüllen, muss sie erst einmal Geld verdienen. Mit ihrer besten Freundin Timmery zieht sie nach Nome, wo Sonja einen Job am Empfang im Krankenhaus annimmt und Timmery an der Rezeption eines Hotels. Sie teilen sich eine Wohnung und fühlen sich wohl in Nome, einer Stadt, die so viel größer ist als das Dorf, in dem sie aufgewachsen sind. Ein Auto haben die beiden nicht und erledigen alles zu Fuß, was aufgrund der geringen Entfernung auch ohne weiteres möglich ist. Doch Sonjas Familie in Unalakleet hat ganz andere Bedenken bezüglich Sonjas neuen Heimat, denn in Alaska häufen sich die Fälle amerikanischer Ureinwohnerinnen, die spurlos verschwinden. Sonja, die nie einen Grund dafür gehabt hätte, Fremden nicht zu vertrauen, denn Fremde gab es in dem Dorf ja so gut wie gar nicht, könnte vielleicht zu unvorsichtig sein, ohne jemanden, der auf sie aufpasst. Eine Sorge, die durchaus berechtigt ist, wie sich zeigen wird. Es ist der 10. August 2003, ein Sonntag, an dem Sonja und Timmery mit Freunden in eine Bar gehen. Um 23 Uhr verlassen sie die Bar und besuchen anschließend noch eine Freundin. Gegen 1 Uhr nachts beschließt Timmery, bei Freunden zu übernachten, da sie 6 Stunden später schon wieder arbeiten muss. Sonja hingegen hat alle Zeit der Welt, denn sie hat bis Dienstagnachmittag frei. Sie beschließt, durch die regnerische Sommernacht nach Hause zu laufen. Das macht ihr auch überhaupt nichts aus, im Gegenteil, denn Sonja hat es geliebt, wenn es geregnet hat, denn der Regen gab ihr wohl immer irgendwie ein Gefühl der Geborgenheit. Sonja und Timmery verabschieden sich, nichts ahnt, dass es ein Abschied für immer sein wird. Um 5 Uhr morgens kam Timmery nach Hause, um sich noch schnell für die Arbeit fertig zu machen und stellte überrascht fest, dass das Bett, das sie mit Sonja geteilt hat, leer ist. Vielleicht hat es sich Sonja ja anders überlegt und ebenfalls bei Freunden übernachtet. Heutzutage würde man einfach anrufen oder eine WhatsApp schicken, doch damals im Jahr 2003 hatten Timmery und Sonja noch keine Handys. Als Timmery dann auch den Tag über nichts von ihrer Freundin gehört hat, schlich sich dann doch die Sorge ein, dass irgendwas passiert sein könnte. Sie hat dann bei Sonjas Schwester Christina angerufen, die gemeinsam mit ihrem Mann Tim ebenfalls in Nome lebt. Doch auch sie können ihr nicht sagen, wo Sonja ist. Vielleicht braucht sie einfach nur Zeit für sich. Mach dir keine Sorgen. Sie taucht schon wieder auf, reden sie beruhigend auf Timmery ein. Doch als Timmery dann auch am Dienstagmorgen feststellen muss, dass Sonja noch immer nicht nach Hause gekommen ist, wird aus ihrer Sorge langsam richtige Panik. Timmery und Sonja teilen sich neben ihrer Kleidung und dem Bett auch das Make-up. Sonja wäre nie zwei Nächte in Folge weggeblieben, ohne zumindest mal nach Hause zu kommen, um ihr Make-up aufzufrischen, denkt sich Timmery. In ihrer Verzweiflung kommt ihr die Idee, beim Nome Police Department anzurufen, für den doch sehr unwahrscheinlichen Fall, dass sie vielleicht inhaftiert wurde. Doch auch dort ist sie nicht. Dann nach ihrer Schicht um 17.15 Uhr geht Timmery auf dem direkten Wege zum Nome Police Department, um Sonja als vermisst zu melden. Der Police Officer namens Redburn, der ihre Meldung aufnimmt, macht dem Ruf des Departments wirklich alle Ehre, denn es ist bekannt dafür, Vermisstenfälle nicht wirklich ernst zu nehmen. Zwar bittet er Timmery, eine Liste mit Sonjas Freunden und Bekannten zu erstellen, wo sie gewesen sein könnte, aber mehr auch nicht. Spätestens als Sonja dann am Dienstagnachmittag auch nicht bei der Arbeit erscheint, machen sich auch Christina und Tim Sorgen um sie. Gemeinsam suchen sie jeden Winkel der Stadt nach ihr ab und befragen einfach jeden, der irgendwas über Sonjas Aufenthaltsort wissen könnte. Auch an einem jungen Mann namens Kunex sind sie interessiert, mit dem Sonja sich wohl gut verstanden hat und der wohl auch ein gewisses Interesse an Sonja gezeigt hat. Da sie nicht wissen, wo sie ihn finden können, geht nur noch Tim zum Nome Police Department, kurz Nome PD, in der Hoffnung, dass man ihn dort sagen kann, wo sie Kunex finden. Das Nome PD zeigt sich abermals desinteressiert, was sich erst mit der vermissten Meldung von Sonjas Arbeitgeber allmählich ändert. Timmery wird nun von demselben Police Officer befragt, der ihre Vermisstenmeldung erst gar nicht ernst nehmen wollte. Ganz allgemein gefragt, wie war es von der Stimmung so, bevor sie verschwunden ist? Timmery antwortet, sie wirkte glücklich. Habt ihr euch gestritten oder so? Fragt Redburn. Nein. Und wenn wir uns mal streiten, dann reden wir darüber und alles ist wieder gut. Ich kann einfach nicht zu Hause bleiben und nichts tun, solange Sonja nicht wieder da ist. Daraufhin Redburn auf eine nicht wirklich beruhigende Art. Irgendwo ist sie. Kurz darauf wird eine große Suchaktion mit vielen Freiwilligen gestartet. Auch Timmery sucht gemeinsam mit einem Freund die Gegend ab, als besagter Freund von einem Arbeitskollegen von Sonja angerufen wird. Ist Timmery bei dir? Sie soll sofort zum Nome PD kommen. Noch bevor sie beim Nome PD angekommen sind, fällt Timmery die Menschentraube auf, die sich vor dem Polizeirevier versammelt hat. Ein Gefühl der Euphorie kocht so langsam in Timmery hoch. Super, sie müssen Sonja gefunden haben, denkt sie sich. Ein Gedanke, der nur teilweise richtig ist. Ja, sie haben Sonja gefunden. Doch von Super kann keine Rede sein. Ein paar Stunden zuvor. Unter den freiwilligen Helfern befindet sich auch ein Feuerwehrmann, der gerade auf einem selten befahrenen Weg einer frischen Reifenspur folgt. Kurz darauf rast er zum Polizeirevier und berichtet einem der Police Officer von der grausamen Deckung, zu der ihn die Reifenspuren geführt haben. Officer Brian, wie ich ihn der Einfachheit halber nenne, da der Nachname nur schwer auszusprechen ist, lässt sich von dem Feuerwehrmann den Weg zum Fundort zeigen, der sie in die Nähe einer stillgelegten Goldmine führt. Dort angekommen wird Officer Brian mit einem Anblick konfrontiert, der nur schwer zu ertragen ist. Und obwohl er das Gesicht der vor ihm liegenden, nackten Frau nicht sehen konnte, wusste er sofort, dass es die Leiche von Sonja Ivanov ist. Zurück beim Nome PD weicht Timmerys Euphorie schlagartig einem anderen Gefühl. Ein Gefühl, das sie vorher gänzlich unbekannt war und das bis heute, knapp 20 Jahre später, noch immer mal wieder hochkommt. Eine Mischung aus endloser Trauer, Fassungslosigkeit, Verzweiflung und Wut. Wütend ist sie vor allem auf sich selbst, denn hätte sie Sonne nicht allein nach Hause gehen lassen, dann wäre sie heute wahrscheinlich noch am Leben. Und während nun auch ihre Familie von dem Tod ihrer geliebten Sonja erfährt, werden zeitgleich die Mordermittlungen eingeleitet. Diese Aufgabe kann das Norm PD nicht allein bewerkstelligen, da ihnen dafür die Kompetenz sowie die Ausrüstung fehlt. Sie alarmieren das Alaska Bureau of Investigation, kurz ABI. Das ABI ist verantwortlich für die Durchführung größerer strafrechtlicher Ermittlungen in Alaska, einschließlich Tötungsdelikten. Bis zu ihrem Eintreffen versucht das Nome PD mit Straßensperrung und wetterfestem Plan so gut wie möglich den Tatort zu schützen. Sie befürchten, dass wetterbedingt Spuren vernichtet werden können oder der Tatort durch Bären zerstört werden könnte. Und bis das ABI eintrifft, kann es schon mal eine ganze Weile dauern. Dabei sind es doch vor allem die ersten 24, 48 Stunden, die für eine Mordermittlung so überaus wichtig sind. Doch Alaska ist nun mal verdammt groß und das ABI hat ihren Sitz in Anchorage, mehr als 800 Kilometer von Nome entfernt. Da können auch schon mal 24 bis 48 Stunden vergehen, bis sie überhaupt erstmal am Tatort eingetroffen sind. Wertvolle Zeit, in der Spuren unbrauchbar bis ganz und gar vernichtet sein können. Das ist hier zum Glück nicht der Fall, denn bereits auf den ersten Blick können die Ermittler des ABI Spuren sicherstellen. Zum einen entdecken sie eine Blutlache neben Sonjas Leiche durch die frische Reifenspuren entlang führen. Irgendjemand muss kürzlich durch diese Blutlache gefahren sein und da es weder der Feuerwehrmann noch Officer Brian waren, legt die Vermutung nahe, dass es der Täter selbst gewesen sein könnte. Sie entdecken einen weiteren nützlichen Hinweis in Verbindung mit den Reifen. Einer der Reifen ist anders als die drei anderen Reifen. Der mutmaßliche Täter fährt also mit einem Fahrzeug mit zwei unterschiedlichen Reifen umher. Zudem finden sie hellblaue Farbrückstände im Geäst, die vermutlich ebenfalls von dem Fahrzeug stammen. Und da die Rückstände relativ hochgelegen gefunden wurden, gehen sie davon aus, dass es entweder ein SUV oder ein Truck war. Nach genaueren Untersuchungen gehen die Ermittler davon aus, dass Sonja nicht vergewaltigt wurde und man konnte auch keine DNA-Spuren finden. Weder an ihrer Leiche noch am Tatort. Wer könnte für diese grausame Tat verantwortlich sein? Wer hat Sonja Ivanov ermordet? Das ist die Frage, die den Bewohnern von Nome fortan keine Ruhe mehr lässt. Sonja hatte keinerlei Feinde, niemand, mit dem sie ein Problem hatte oder mit dem es in der Vergangenheit Streit gab. Officer Redburn geht die Liste mit Sonjas Freunden und Bekannten durch, die Timmery zuvor für ihn angefertigt hatte. Ein Name auf der Liste erregt ganz besonders Redburns Interesse. Daniel Angersack, Spitzname Kunek. Und sein Name ist ja tatsächlich auch schon gefallen, denn er war derjenige, den Tim und Christina zuvor noch gesucht hatten. Zudem ist er der Polizei auch nicht gänzlich unbekannt, denn er wurde mal von seiner Ex-Freundin wegen häuslicher Gewalt angezeigt und sie wissen, dass er äußerst temperamentvoll sein kann. Doch das ist nicht der ausschlaggebende Grund, weshalb sich Redburn so für Kunek interessiert. Vielmehr ist es Kuneks hellblauer Truck, der zudem auch noch unterschiedliche Reifen montiert hat und das in genau der Konstellation, wie es auch bei den Reifenspuren am Tatort der Fall war. Diesen Truck wollen sich die Ermittler einmal genauer anschauen. Sie entdecken im Inneren des Trucks eine blaue Plane, an der sich Blutspuren befinden. Blutspuren an weißen Turnschuhen, Blutspuren an einem der drei Gewehre, die sie im Truck finden, Blutspuren im Fußraum des Trucks. Auch die Reifen des Trucks werden mittels einer Chemikalie untersucht, die Blutrückstände grün aufleuchten lässt und im Ergebnis sah es dann so aus, als hätte der Truck grüne Unterbodenbeleuchtung. Kunek wird zur Befragung vorgeladen. Er wird gefragt, wann er Sonja das letzte Mal gesehen hat. Kunek gibt an, dass er seit 2 Wochen nichts mit Sonja zu tun gehabt hätte. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens sei er nicht einmal in der Nähe von Norm gewesen. Er war von Sonntagnachmittag bis Montagabend mit Freunden jagen und das über 100 Kilometer entfernt von Norm. Haben Sie eine Antwort darauf, woher die ganzen Blutspuren kommen, die wir sowohl in wie auch an ihrem Wagen gefunden haben? wird Kuneck gefragt. Seine Antwort: Nein. Ein wenig später sagt er dann, dass es das Blut von einem Hasen sein könnte, den er versehentlich überfahren hat. Und da der Hase nicht direkt tot war, hat er den Hasen von seinem Leid erlöst. Es könnte aber auch genauso gut von einem Stachelschwein sein, das er während der Jagd erlegt hat. Und ja, damit endet die Befragung. Kuneck verlässt als freier Mann das Nome PD. Lasst uns an dieser Stelle einfach mal selbst in die Rolle der Ermittler schlüpfen und die Ermittlungsergebnisse zusammenfassen. Wir haben den Tatort, an dem die Reifenspuren eines Fahrzeugs mit unterschiedlicher Bereifung sichergestellt wurden und man davon ausgehen kann, dass sich an einem der Reifen Blutrückstände befinden. Darüber hinaus sind dann noch die hellblauen Farbrückstände, ebenfalls von dem Fahrzeug, welches wahrscheinlich ein Truck oder ein SUV ist. Und wir haben unseren Verdächtigen Kuneck, der in der Vergangenheit bereits aufgrund von häuslicher Gewalt auffällig geworden ist, einen hellblauen Truck mit unterschiedlicher Bereifung fährt und der als Grund für die ganzen Blutspuren einen angefahrenen Hasen sowie ein geschossenes Stachelschwein aufführt. Muss ich noch mehr sagen? Da ist es auch nicht verwunderlich, dass die Ermittler erhebliche Zweifel an seiner Unschuld haben und seine Ausführungen als wirklich sehr schlecht konstruierte Lügen abtun. Von alledem bekommen Sonjas Schwester und Tom nichts mit. Sie glauben, dass das Nome PD sich nicht ausreichend mit den Ermittlungen beschäftigt, weshalb sie eine Woche nachdem man Sonja gefunden hat, zum Nome PD gehen und ein Bild von Sonja an die Außenfassade kleben. Einer der Police Officer kommt nach draußen gestürmt, brüllt sie an, dass sie gehen sollen und reißt das Foto von der Wand. Trotzdem hat Tom jeden Morgen pünktlich um 8 vor dem Nome PD gestanden, um zu symbolisieren, dass sie Antworten brauchen. Keiner weiß, dass sie ihren perfekten Verdächtigen längst gefunden haben. Kuneck. Und dann endlich. Die Auswertung der Blutspuren von Kunecks Truck treffen ein. Das Ergebnis: Sämtliche Blutspuren werden identifiziert als nicht menschlich. Die Reifenspuren vom Tatort passen nicht zum Reifenprofil und auch die Farbrückstände, die sie gefunden haben, passen nicht zu der Farbe des Trucks. Die unglaubwürdige Geschichte von Kuneck stellt sich als nichts anderes als die Wahrheit heraus. So einen perfekten Verdächtigen haben wir hier in diesem Podcast bislang auch noch nicht gehabt. Mit den Wochen wird es ruhiger um den Fall und die Ermittlungen gehen zurück. Nur noch 2 der insgesamt 8 ansässigen Police Officer ermitteln in dem Fall. Officer Redburn, bei dem Timmery Sonja als vermisst gemeldet hat, und Officer Brian, der erste Officer am Tatort war. Doch Brian ist unzufrieden mit den Ermittlungen, da er für die Nachtschicht eingeteilt wurde und somit keine Befragung durchführen kann. Redburn scheint die Ermittlungen nicht ganz so ernst zu nehmen, denn bei Brian kommen keine neuen Informationen an. Unzufrieden mit der Situation beschließt Brian, nochmal ganz von vorne anzufangen und die Nacht zu nutzen, um in seinem Wagen die Fallakten durchzugehen. Eine Notiz erregt seine Aufmerksamkeit, von der er nicht weiß, wer sie wann dort hinterlassen hat. Der Notiz zufolge hat sich eine Frau gemeldet, die Sonja in der Nacht ihres Verschwindens gesehen hat. Und nicht nur das. Sie hat wohl auch gesehen, wie Sonja in ein Fahrzeug eingestiegen ist. Von einem solchen Hinweis hat Brian auch nie was gehört, weshalb er 4 Wochen nach Sonjas Verschwinden zu der Frau fährt, um sie zu ihrer Sichtung zu befragen. Der Name der Frau ist Florence. Und Florence sagt, dass sie bislang tatsächlich niemand dazu befragt hat. Brian lauscht gespannt Florence Ausführungen über das, was sie in der Nacht gesehen haben will. Sie sagt, dass sie mit ihrer Schwester draußen vor dem Haus eine geraucht hat, als Sonja an ihnen vorbeigelaufen ist. Sie haben sich wohl kurz gegrüßt, da ihre Schwester und Sonja sich so flüchtig kennen, daher ist sie sich auch ganz sicher, dass es Sonja gewesen sein muss. Ein Auto kam die Straße entlang und wurde auf Sonjas Höhe auffällig langsamer. Den Fahrer konnten Florence und ihre Schwester nicht erkennen, da er dann noch weitergefahren ist, doch bei der nächstmöglichen Gelegenheit ist er dann bei einer Ecke stehen geblieben und hat Sonja somit den Weg blockiert. Florence konnte noch hören, wie Sonja gefragt hat, was denn los ist, nachdem der Fahrer sein Fenster runtergelassen hat. Anschließend ist Sonja in das Fahrzeug gestiegen und zusammen sind sie dann in die Richtung gefahren, in der später auch ihre Leiche gefunden wurde. Zurück im Haus hat Florence noch auf die Uhr geschaut und da war es 1.26 Uhr, also nur kurz nachdem sich Sonja und Timmy verabschiedet hatten. Officer Brian bedankt sich bei Florence für ihre Aussage und fährt ziellos durch die Straßen von Nome. Er muss erstmal in Ruhe überlegen, wie er mit dem Hinweis umgehen soll. Für ihn steht fest, dass die State Troopers des ABI zurück nach Nome kommen müssen, um die Ermittlungen komplett zu übernehmen. Ach ja, ein Detail von Florence' Aussage habe ich euch bislang noch vorenthalten. Ihr ist etwas an dem Fahrzeug aufgefallen, in das Sonja eingestiegen ist. Ein Aufkleber auf der Fahrertür und auf dem stand Nome Police Department. Einer der Kollegen von Officer Brian könnte Sonja Ivanovs Mörder sein. Klar, dass er diese Info erstmal verarbeiten muss, so wie ihr gerade vielleicht auch. Das ABI macht sich auf dem Weg nach Nome unter der Leitung von Eric Burroughs. Er und sein Team müssen nun herausfinden, was es mit der Aussage von Florence auf sich hat. Burroughs konzentriert sich in erster Linie auf die beiden Police Officer, die in der Nacht von Sonjas Verschwinden Dienst hatten. Es sind Matt Owens und Stan Piscoya, beide seit 3 Jahren beim Nome PD tätig. Habe ich schon erwähnt, dass dieser Fall ganz schön viele Namen beinhaltet? Naja, sie sollen jedenfalls zur Befragung in die Zentrale nach Anchorage kommen und sich anschließend einem Lügendetektortest unterziehen. Doch noch bevor sie sich auf den Weg nach Anchorage machen, passiert zuvor noch etwas anderes, höchst seltsames in Nome. Es ist kurz nach Mitternacht, als ein Police Officer des Nome PD bemerkt, dass eins der 3 Polizeifahrzeuge verschwunden ist. Noch in derselben Nacht wird eine Suchaktion gestartet, bis sich um 2.51 Uhr Matt Owens meldet, der den Wagen in einer verlassenen Gegend gefunden hat. Ausgerechnet nicht weit von der Stelle entfernt, an der man auch Sonjas Leiche gefunden hat. Nach 2 Minuten meldet sich Owens wieder, diesmal jedoch mit Panik in der Stimme. »Hier sind Schüsse gefallen«, sagt er, woraufhin gleich mehrere Polizisten zu ihm eilen. Dort angekommen können sie nichts Ungewöhnliches feststellen und auch Owens kehrt aus der schützenden Dunkelheit der Tundra zurück. Owens sagt, dass er solche Angst verspürt hat, als die Schüsse gefallen sind und er in diesem Moment befürchtet hat, dass sein 4 Jahre alter Sohn vielleicht ohne Vater aufwachsen muss. »Vielleicht bin ich nicht gemacht für den Polizeidienst«, stellt er fest. Nun wird erstmal das gestohlene Fahrzeug näher begutachtet. Gebutachtet wird's nicht, es wird begutachtet. Ja, was auf den ersten Blick auffällt, ist, dass die Fensterscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen ist. Was jedoch erst auf den zweiten Blick auffällt, ist der Briefumschlag, der auf dem Fahrersitz unter den Glassplittern begraben liegt. Darin enthalten ist ein Brief, dessen Absender wohl nicht nur für den Diebstahl des Fahrzeugs verantwortlich ist. Und diesen Brief lese ich euch jetzt mal übersetzt vor. Bullen. Ich hasse Bullen. Ich hasse jeden von euch. Sonja war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich kannte sie nicht und wie ihr sehen könnt, war es ein leichtes für mich, euer Bullenfahrzeug zu klauen. Es war nicht ihre Schuld. Sie dachte, ich wäre ein Bulle. Sie war irgendeine Person, und ich wollte nur sehen, ob ich es durchziehen könnte. Jeder von euch sollte vorsichtig sein. Ich beobachte alles, was ihr tut. Ihr lasst mich in Ruhe und ich lasse euch in Ruhe. Wenn ihr mir dennoch zu nahe kommt, dann werde ich euch in den Kopf schießen. Der Absender hat nicht nur diesen abscheulichen Brief geschrieben, sondern auch noch einen Beweis im Umschlag hinterlassen, sodass nicht der geringste Zweifel aufkommt, dass er auch wirklich der Mörder von Sonja Ivanov ist. Es ist die Mitgliedskarte eines Fitnessstudios. Die Mitgliedskarte von Sonja Ivanov. Doch wie konnte der Absender des Briefes den Streifenwagen stehlen? Das möchte Eric Burroughs herausfinden und stellt überrascht fest, dass die Fahrzeuge so gut wie nie verschlossen werden und in vielen Fällen sogar der Schlüssel bereits in der Zündung steckt. Demnach wäre es durchaus denkbar, dass auch in der Nacht von Sonjas Ermordung einer der Streifenwagen gestohlen und anschließend wieder dort abgestellt wurde. Nun werden aber erstmal die beiden Officer, Stan Piscoya und Matt Owens, befragt. Beide geben unabhängig voneinander nahezu dieselbe Aussage von besagter Nacht zu Protokoll. Sie wurden zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt gerufen. Der Mann, von dem die häusliche Gewalt ausging, hat dann noch einen der Officer angegriffen, wurde anschließend verhaftet und von Owens und Piscoia aufs Polizeirevier gebracht. Piscoia ist gleich dageblieben, um den ganzen Papierkram zu erledigen, und Owens ist dann allein durch die Straßen von Norman Streife gefahren. Da war es laut Piscoia zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr. Dann gegen 3 Uhr nachts kam Owens zurück, da Piscoias Schicht vorbei war. Allein auf dem Norm PD, sagt Owens, habe er dann plötzlich Schüsse gehört. Er sei eine Stunde herumgefahren, um rauszufinden, wo die Schüsse hergekommen sind, jedoch ohne Erfolg. Um 7 Uhr morgens war dann auch seine Schicht vorbei und er hat sich auf dem Weg nach Hause gemacht. Zusammengefasst sagen beide aus, dass sie Sonja in dieser Nacht nicht gesehen haben und erst recht nicht für ihren Tod verantwortlich sind. Die Storys passen zusammen, weshalb nun der Lügendetektortest zum Einsatz kommt, um etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Haben Sie Sonja Ivanov am 11. August 2003 in Ihrem Streifenwagen mitgenommen? Beide antworten: Nein. Haben Sie Sonja Ivanov erschossen? Beide antworten: Nein. Der Test wird ausgewertet und das Ergebnis lautet: Bestanden. Zumindest bei einem der beiden. Dem anderen wird nun mitgeteilt: Zu meinem Erstaunen haben Sie den Test nicht bestanden. Es ist Matt Owens, der darauf kurz und knapp antwortet: Shit. Schlagartig ändert sich die Stimmung in dem Raum und die Befragung für Matt Owens geht erstmal weiter. Mit Fragen zu seinem Sexleben. Warum ist mein Sexleben Teil dieser Untersuchung? Warum müssen wir jetzt über mein Sexleben sprechen? Fragt Owens gereizt. Wenn sich Ihr Sexleben während Ihrer Dienstzeit abspielt zum Beispiel, erhält er als Antwort. Was Owens zu dem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass sich Eric Burrows, der Leiter der Ermittlungen, zur selben Zeit in Norma aufhält, um mehr über die beiden Officer zu erfahren. Und Burrows erfährt so einiges. Vor allem aber über Matt Owens. Seine Kollegen sagen über ihn, dass Owens schon ganz okay sei, auch wenn er sich nicht immer an die Regeln hält. Er hat eine spezielle Vorliebe für die Nachtschichten und ist der Einzige, der sich freiwillig dafür meldet. Owens bringt manchmal Freunde mit zur Nachtschicht, mit denen er dann durch Norm fährt. Zwar wurde er mehrmals gebeten, das zu unterlassen, doch Owens scheint diese Bitte zu ignorieren. Und damit noch nicht genug, denn für was viele im Jahr 2023 Tinder und Co. benutzen, benutzt Owens im Jahr 2003 seinen Streifenwagen. Er nutzt seinen Streifenwagen, um Frauen kennenzulernen. Er soll auch mit mehreren Frauen in seinem Streifenwagen während seiner Schicht Sex gehabt haben. Und während man bei Tinder nur swipen muss, hat Owens seine ganz eigene Herangehensweise, um sein Interesse zu verkünden. Er fährt diesen Frauen, die zu Fuß unterwegs sind, in seinem Streifenwagen langsam hinterher, dann hält er an und fragt, ob er sie vielleicht ein Stück mitnehmen soll. Owens bestreitet natürlich, je mit einer Frau während seiner Schicht Sex gehabt zu haben, weder in seinem Wagen noch sonst wo. Er darf zurück nach Norm, ohne angeklagt zu werden, während Bowles und sein Team weiter auf Spurensuche gehen. Dabei erfahren sie, dass es im Privatleben von Matt Owens alles andere als blumig läuft. Er befindet sich im Sorgerechtsstreit mit seiner Ehefrau, die sich aktuell von ihm scheiden lässt. Der vierjährige Sohn bleibt mal bei der Mama, mal beim Papa, weil Owens und seine Frau auch nicht mehr zusammen wohnen. Am frühen Morgen des 12. August ruft Matt Owens bei seiner Nochfrau an, um Bescheid zu geben, dass sie sich an diesem Tag, anders als geplant, um ihren Sohn kümmern muss. Owens sei wohl den ganzen Tag beschäftigt, da ein junges Mädchen verschwunden ist und die Suche wahrscheinlich etwas länger dauern könnte. Das erzählt Owens Frau den Ermittlern des ABI, die sie fragen, ob sie sich auch absolut sicher sei, dass dieses Gespräch am 12. August stattgefunden hat. Sie antwortet: Ja, es war Matts Geburtstag. Doch wie konnte Matt Owens wissen, dass Sonja Ivanov verschwunden ist, wenn sie doch noch gar nicht als vermisst gemeldet wurde? Als sich dann noch eine weitere Frau meldet und erzählt, dass sie von Owens gebeten wurde, so schnell wie möglich mit ihm zusammen die Stadt zu verlassen, haben die Ermittler genug gehört. Am 25. Oktober 2012 wird Matt Owens wegen Mordes an Sonja Ivanov angeklagt und verhaftet. 2 Tage später wird er dann auch beim Norm PD entlassen. Seine Inhaftierung sorgt über die Grenzen von Norm hinaus für großes Aufsehen, doch wie sich zeigt, sind nicht alle so überrascht von der Meldung. Gleich 6 Frauen melden sich zu Wort, die aussagen, dass Matt Owens nicht gerade dazu beigetragen hat, dass man sich auf den Straßen von Norm sicher fühlt. Im Gegenteil. Sie sagen, dass sie so viel Angst vor ihm hatten, dass sie erst jetzt, wo er inhaftiert ist, von ihren Erlebnissen erzählen. Eine junge Frau erzählt, dass sie von ihm verhaftet und anschließend in seinem Streifenwagen vergewaltigt wurde. Niemand würde einer betrunkenen amerikanischen Ureinwohnerin mehr glauben als einem Police Officer, soll er danach zu ihr gesagt haben. Von Stalking bis Vergewaltigung hat Matt Owens nichts ausgelassen. In 2 Fällen wurde beim Norm PD auch Beschwerde eingereicht, jedoch ohne Konsequenzen für Owens. Das sind so die Geschichten, die einen absolut fassungslos machen und man unbedingt möchte, dass er die gerechte Strafe für seine Taten erhält, die nun auch noch einen Mord einschließen. Doch das FBI sieht sich mit einem großen Problem konfrontiert, denn sie haben noch immer keine handfesten Beweise, die Matt Owens mit dem Mord in Verbindung bringen. Sie wissen nicht, wo die Kleidung von Sonja ist, sie wissen nicht, wo die Tatwaffe ist und sie haben auch keine Spuren in einem der Streifenwagen gefunden. Sie befürchten, dass es nicht ausreichen wird, um die Jury von seiner Schuld zu überzeugen. Doch eine Spur gibt es noch, in die sie all ihre Hoffnung legen. Diese Spur führt sie zu einem 30 Kilometer entfernten Jagdcamp, das Owens wohl häufiger besucht und zudem auch jemand beobachtet hat, wie Owens bei einer Feuerstelle Handschuhe verbrannt hat. Wenn das stimmt und er wirklich Handschuhe verbrannt hat, dann hat er vielleicht auch noch mehr verbrannt. Die Ermittler begeben sich zu der Feuerstelle und nehmen die Asche unter die Lupe. Sie arbeiten sich langsam vor, als würden sie nach Gold suchen, bis einer von ihnen tatsächlich etwas findet, das für sie noch viel wertvoller ist als Gold. Eine Schuhöse, durch die man Schnürsenkel fädelt, auf der man sogar noch den Aufdruck der Schuhmarke erkennt. Dieselbe Schuhmarke, die er auch Sonja getragen hat. Nach diesem Fund wird nun der komplette Aschehaufen nach Norm transportiert, wo man tagelang nach weiteren Spuren sucht. Mit Erfolg. Weitere Schuhösen kommen zum Vorschein, Metallteile von einem BH, sowie ein Knopf mit dem Aufdruck Tilt. Sonjas Schwester bestätigt, dass es ein Knopf von Sonjas Jeans ist. Auch den Schlüssel für ein Postfach finden sie in dem Aschehaufen, und wie man schnell in Erfahrung bringen kann, ist es der Schlüssel für das Postfach von Owens Onkel. Und nachdem nun das Rätsel um Sonjas Kleidung gelöst wurde, hat ausgerechnet einer der Officer des Norm PD eine Vermutung, wo sich die Tatwaffe befinden könnte. In der Savatenkammer des Norm Police Departments. Man kann die Tatwaffe anhand der Spuren nicht genau zuordnen, aber zumindest auf wenige Waffenmodelle eingrenzen. Eine der möglichen Tatwaffen ist eine Jennings Kaliber 22, eine auf den ersten Blick ganz normale Pistole, und genauso eine Jennings wird in der Asservatenkammer dann auch gefunden. Owens könnte die Waffe aus der Asservatenkammer entwendet und anschließend einfach zurückgelegt haben, was man aufgrund fehlender Spuren leider nicht beweisen kann. Dann 2 Monate nach Owens Inhaftierung trifft Sonjas Angehörige sowie die Ermittler des FBI ein herber Rückschlag. Owens hat sich einen äußerst versierten Anwalt geleistet und kommt tatsächlich auf Kaution frei. Die Einwohner von Norm sind schockiert darüber, dass ein mutmaßlicher Mörder frei in ihrem kleinen Städtchen herumläuft. Der Prozess gegen Matt Owens beginnt am 18. Januar 2015 und endet, nachdem sich die Jury 40 Stunden zur Beratung zurückgezogen hat, ohne ein einstimmiges Ergebnis. Die Darstellung der Staatsanwaltschaft hat nicht ausgereicht, um die komplette Jury von Owens Schuld zu überzeugen. Und wieder läuft er als freier Mann aus dem Gerichtsgebäude, bis der Prozess von vorn losgeht. Der 2. Prozess ist dann eigentlich eine Kopie des 1. Prozesses. Die Zeugenaussage von Florence, die gesehen hat, wie Sonja in einem Fahrzeug mit dem Aufdruck Norm PD gestiegen ist, die Aussage von Owens Ex-Frau, der Owens noch bevor Sonja vermisst gemeldet wurde, von einem verschwundenen Mädchen erzählt hat, die Rückstände von Sonjas Kleidung, die zusammen mit dem Schlüssel für das Postfach von Owens Onkel gefunden wurden, die mögliche Tatwaffe, die Owens entwendet und anschließend zurückgelegt haben könnte, All das präsentiert die Staatsanwaltschaft der Jury, was von Owens Verteidigung auch genauso wieder zerlegt wird. Owens Ex-Frau hätte sich im Datum vertan, Owen hätte nie einen Schlüssel für das Postfach seines Onkels gehabt und die Waffe könnte nicht eindeutig mit Sonnes Ermordung in Verbindung gebracht werden. Wieder einmal besteht die Gefahr, dass der Prozess zu keinem Ergebnis führt oder schlimmer noch, Owens freigesprochen wird. Zur selben Zeit, während die Verhandlung stattfindet, ist Eric Bowles mal wieder auf dem Weg nach Nome. Er hat einen Tipp erhalten, dem er unbedingt nachgehen will, und dieser Tipp kommt ausgerechnet mal wieder von Officer Brian. Also von dem Mann, der die Ermittlung überhaupt erst so richtig ins Rollen gebracht hat. Was nach einer unglaublichen Geschichte klingt, hat sich wirklich so zugetragen. Denn wie der Zufall es so will, in einer Stadt, in der jeder jeden kennt, fragt eines Tages der Nachbar von Officer Brian, ob es je während des Prozesses zur Sprache gekommen ist, dass eine gewisse Charlotte im Schlafzimmer von Matt Owens eine Mitgliedskarte von Sonja Ivanov entdeckt hat. Wenn das wirklich stimmt, könnte man Owens mit Sonjas Ermordung in Verbindung bringen. Eric Bull spricht nun selbst mit dem Nachbarn, weil er wissen möchte, ob diese Charlotte, die kurzzeitig im Haus von Matt Owens gewohnt hat, ihm das vor oder nach dem Diebstahl des Streifenwagens erzählt hat. Seine Antwort: vor dem Diebstahl. Das würde auch eine andere Vermutung von Eric Bowles bestätigen, nämlich dass Owens selbst das Fahrzeug gestohlen hat, um von ihm selbst als möglichen Täter abzulenken. Wer hat denn den Streifenwagen gefunden? Matt Owens. Wer hat 2 Minuten nach dem Fund des Streifenwagens behauptet, dass Schüsse gefallen sind? Matt Owens. Wer ist ohne Dienstwaffe und ohne Taschenlampe in der Nacht weggerannt, um sich angeblich zu schützen? Matt Owens. Demnach wäre auch er es gewesen, der den Brief geschrieben und Sonjas Mitgliedskarte für das Fitnessstudio auf dem Fahrersitz hinterlassen hat. Charlotte wird nun in diesem zweiten Prozess als Zeugin vorgeladen und unter Eid befragt. Haben Sie bei Mr. Owens eine Art Mitgliedskarte von Sonja Ivanov entdeckt? Charlottes Antwort: nein. Haben Sie bei Mr. Owens das Portemonnaie von Sonja Ivanov gefunden? Charlottes Antwort: nein. Ich wiederhole, sie wurde unter Eid befragt und trotzdem lautet ihre Antwort: nein. Ein weiterer Rückschlag für den Ermittler Eric Bowles und die Staatsanwaltschaft, wenn sie da nicht einen Trumpf in der Hand hätten. Natürlich hatten sie schon die Befürchtung, dass diese Charlotte nicht gegen Owens aussagen wird, beziehungsweise nicht wahrheitsgemäß antwortet. Sie haben bereits Vorbereitungen getroffen und diese Vorbereitungen werden nun vor Gericht abgespielt.
The conversation that I remember, you were concerned that you had seen, along with Matt's other stuff, you had seen Sonja's ID, your rec card.
Das, was ihr gerade gehört habt, ist ein Telefonat zwischen dem Nachbarn von Officer Boyne und Charlotte, für das Eric Bowles eine Genehmigung bekommen hat, es aufzuzeichnen. Also die Unterhaltung, an die ich mich erinnere: du warst besorgt, weil du geglaubt hast, Sonjas Ausweis oder eine Mitgliedskarte zusammen mit Matts anderem Zeug gesehen zu haben, beginnt der Nachbar das Gespräch. Darauf sagt sie, dass sie niemandem sonst davon erzählt hat, weil dann in der Zeitung stand, dass man eine Mitgliedskarte von Sonja gefunden hat und sie einfach nicht weiter darüber nachgedacht habe. Ziemlich blöd gelaufen für Charlotte, die damit vielleicht den entscheidenden Hinweis liefert, der die Jury zu einem Urteil bewegt. Sie bekennen den Angeklagten Matt Owens für schuldig. Er wird so schnell niemand mehr mit dem Auto mitnehmen, denn er wird zu 101 Jahren Haft verurteilt. Sonjas beste Freundin Timmery sagt dazu, dass er sich mit Sonja das falsche Opfer ausgesucht hat, denn sie hat sich nie irgendwas gefallen lassen und ihm sicherlich auch gesagt, dass er damit nicht durchkommen wird. Dieser tragische Fall hat einen düsteren Schatten über das Städtchen Nome geworfen, dessen Bewohner nachhaltig ein Problem damit hatten, den Gesetzeshütern noch zu vertrauen. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der Police Officer, der Sonjas Schwester und ihren Mann angebrüllt hat, sie sollen verschwinden, nachdem sie das Foto von Sonja an die Wand geklebt haben, nun ausgerechnet auch der Mörder von Sonja Ivanov ist. Timmery macht sich bis heute große Vorwürfe, dass sie Sonja in dieser Nacht nicht begleitet hat. Sie träumt sich häufig in die Zeit in Unaclid zurück, in der sie und Sonja frei von Ängsten gelebt und in der Turnhalle ihrer Schule gemeinsam Basketball gespielt haben. Dieselbe Turnhalle, in der auch die Trauerfeier für Sonja stattgefunden hat. Und damit sich auch jeder von Sonja verabschieden konnte, hat sich die Familie trotz ihrer Verletzung für einen offenen Sarg entschieden, was nur möglich war, weil ihre Schwester Christina sich um ihr Make-up gekümmert hat. Man kann und will sich nicht vorstellen, was Sonjas Angehörige durchgemacht haben, ausgelöst von einem angeblichen Hüter des Gesetzes, der sich als Wolf im Schafspelz entpuppt hat. Ich will hier auch niemanden nach seinem Äußeren vorverurteilen, aber schon allein als ich die Aufnahme von Owens und seinem Anwalt gesehen habe, kamen bei mir solche Vibes auf, dass Owens auch genau das ausstrahlt, was man ihm vorgeworfen hat. Alle Bilder zum Fall findet ihr auch wie immer auf Instagram unter truetension.podcast. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, dass es wirklich einer der dramatischsten Fälle ist von denen, die ich hier behandelt habe und der einen eigentlich wirklich nur unfassbar wütend machen kann. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Fall in die YouTube-Kommentare oder wie immer auch auf Instagram. Ja, und das war's dann erstmal von mir für heute. Wir hören uns dann ganz bald wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. And I say that you are fake news. 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.